Ich bin erstmal überwältigt von dem Zuspruch, von der Stimmung, die von Anfang an da ist. Und wir haben natürlich diese Vernissage von langer Hand vorbereitet. Das heißt also, uns überhaupt gar keine Gedanken gemacht, wie das jetzt wird. Deswegen haben wir hier einen Stammtisch aufgebaut. An dem Stammtisch ist jetzt Norbert. Vielleicht dem Publikum mal das Gesicht zeigen. Und dann Fuchs und Udo Kranz, der uns hier zusammengeführt hat. Wir wollten das jetzt so ein bisschen einfach locker hier am Tisch machen. Da müssen wir aber eine Hörprobe machen, ob ihr uns jetzt auch versteht, wenn wir hier sitzen. Ist das so möglich, wenn wir in der Lautstärke sprechen?
Ja.
Ist möglich, ja. Ja, also am Stammtisch erstmal vielleicht Udo. Wie seid ihr auf diese Provinz Kranichfeld überhaupt gekommen, also hierher zu kommen und Bilder ausstellen zu wollen und Objekte ausstellen zu wollen und hier die Bude einzulaufen?
Genau. Das war eigentlich mehr oder weniger ein Zufall. Ich habe voriges Jahr Räume gesucht, wo ich eine Ausstellung machen kann. Da war ich in der Schillerstraße zweimal nur ausgestellt. Und dann war ich bei Blueprint. Hatte ich eine Ausstellung mit Vernissage, so wie heute, aber alles ein bisschen kleiner. Und da habe ich dann weitergesucht im Internet und auf einmal sehe ich dann irgendwo Baumbach aus. Ich muss ehrlich sein, ich kannte es vorher nicht.
Nicht
Entschuldigung. Und Entschuldigung. Es hat sich dann einfach so ergeben, dass ich gelesen habe, da war ein Steinmetz oder so in der Art hat sie ausgestellt. Und da habe ich einfach angerufen hier und der Otto war gleich, wir hatten noch.
Wir hatten telefoniert.
Wir hatten gleich telefoniert. Da habe ich ihm so meine Idee vorgestellt und er war auch gleich begeistert. So, dann bin ich erstmal zum Norbert, ob er mitmachen will. Und jetzt kommt eine bisschen eigenartige Geschichte. Grinst nicht schon wieder so? Folgendes. Vor einem Jahr war in Weimar das offene Atelier im September. In meiner Nähe war der Milchhof, da war ein Künstler mit seinem Atelier. Ich gehe da rein, Holzarbeiten.
Sieht gut aus.
Wir kamen gleich ein bisschen so ins Gespräch. Und da habe ich ihn gefragt, kannst du davon leben überhaupt? Nein, kann ich nicht, ich mache nur Musik. So, da stellt sich raus, dass der Sänger war von den apokalyptischen Reitern. Das wird wahrscheinlich hier nicht jedem was sagen. Die Musik ist ein bisschen sehr eigenartig. Die ist sehr gut. Wirklich ist
bekannt.
Unbekannt. Ja. Der hat in Wacken gespielt vor zigtausend Leuten. Ich dachte mir, oh, das wird was. Als VIP bei Wacken, hinten in der Bühne. Ich tue googeln, Fuchs, Daniel, erscheint auch, Holzarbeiten hin und her. Ich rufe an, rede mit ihm. Ich dachte aber, das war der Fuchs von den apokalyptischen Reitern. Genau dasselbe Gesicht, dieselbe Figur.
Ja, so ungefähr.
Ja, es hätte noch sein können. Ich dachte aber immer, das ist ja von der Musik. Wir reden, reden, reden. Dann hat er mit dem Mann gesprochen. Das stimmt auch sowas nicht. Ich sage, das begreife ich nicht.
Ich hatte Udo gesagt, der hat am Wochenende ein Konzert, das kann nicht sein.
Ja, das war alles durcheinander. Das war alles einfach nur durcheinander. Ja. Aber ich wollte mal nicht glauben, das ist der Musiker. So. Irgendwann haben wir uns das mal getroffen.
Ne, wir haben dann einen Termin ausgemacht an dem Montag, 16 Uhr oder so, sage ich jetzt mal so. Und da waren auf einmal drei Künstler da. Unter anderem Daniel Fuchs aus Dresden, der aber gar nicht im Grunde genommen eingeladen gewesen ist. Der andere Daniel Fuchs sollte kommen, aber Daniel Fuchs war hier. Und ich denke, es war eine sehr gute Sache. Dass du das aber auch so einfach ganz kurz von Dresden jetzt zurückgefahren, um dich mit uns hier 16 Uhr irgendwo im Weiberhaus zu treffen. Also war verrückt. Und ich denke, so verrückt ist das nur noch weitergegangen bis heute, gell?
Funktioniert.
Dass wir auf einmal jetzt eine Ausstellung anbieten können, die ja sowas von verschiedenen Dinge auch anbietet.
Und darum liegt es mir ja auch, gell? Dass wir jetzt drei verschiedene Typen sind, mit drei verschiedenen Kunstrichtungen, aber komplett verschieden.
Ja.
Und das ist unsere Gemeinsamkeit.
Könnt ihr da vielleicht jeder mal ein paar Worte dazu sagen zu eurer Kunst? Das ist ja mit der Kunst immer eine schwierige Sache, gell? Das ich komme immer wieder auf Karl Valentin zurück, der gesagt hat, Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit. Und das kann es nicht alles sein, gell? Erzählt mal, was zu eurer Kunst, wie ihr dazu auch gekommen seid.
Ich, der Jüngste. Ja, Künstler ist man ja eigentlich schon im Herzen, oder? Also bei mir ist es jedenfalls so, ich habe ja schon als kleines Kind schon mich dahin gezogen gefühlt, aber das Leben hat mich dann doch auf Baustellen getrieben. So. Und, aber der Ruf ist geblieben, ja, bis zu dem Tag X meines 43. Lebensjahres und habe dann eine wirklich sehr, sehr liebevolle Frau getroffen, die wollte dann so meine Hobbyarbeit sehen und die war Kunsthistorikerin und die fand es so toll, dass sie mir dann eine Werkstatt gestellt hat und eine Maschine gekauft hat, weil die sehr teuer war zu der Zeit und dann habe ich halt einfach angefangen, das zu machen, wofür ich eigentlich berufen war. So. Und die Qual, die man damit sich selber ertragen muss, die ist wohl jedem Künstler gewiss, oder? So, was das mit einem macht. Aber letztendlich ist es ja so, bei mir hat sich ganz klar herausgestellt, dass ich dadurch mich erstmal selber kennenlernen durfte. Und was ich für mich im Leben auch benötige, um ja, in meinen eigenen Frieden zu kommen. Das ist der wichtigste Weg für mich gewesen. Und dann noch Sachen zu machen, die mir Spaß machen, die mir Freude bereiten und ja, mich auch zu Menschen bringen, na, so, auch mal so durch den Zufall. Ja, und zu euch allen, da bin ich sehr dankbar dafür. Also eine größte Dankbarkeit, dass ich das ausüben darf, was mir Freude bereitet.
Ja. Naja, kommt dann natürlich immer die Frage, kann man dafür gehen? Das wird auch daher noch ein paar Gedanken werden. Aber wir wollen vielleicht erstmal auf Norbert und Gut auch noch mal ein bisschen hören, wie Sie zu Ihrer
Rede. Ja, bei mir war es so, ich habe mich ja 82 selbstständig gemacht als Schrift- und Grafikmaler. Ich habe den Beruf gelernt, vorher hatte ich mal Dekorateur gelernt, Schaufensterdekorateur, das war völlig nötig. Ich dachte, damals mit meinem fetten Arschstein Schaufenster und Schaufenster. Ja, also habe ich Schrift- und Grafikmaler gelernt und habe dann aus Zufall, gerade 82, gab immer so eine Richtlinie für Weimar, die Stadt Weimar, mussten drei Schriftmaler sein. Und zwei Schriftmaler waren vorher gestorben, also im Jahr 81, und ich konnte dann von einem Schriftmaler die Werkstatt übernehmen. Und habe seit 82 richtig selbstständig gearbeitet. Als Schildermaler, zur 1. Mai Transparente und solche Sachen. Das war sowas von obergruselig manchmal, aber ich habe mein Geld nicht damit verdient. Irgendwo gleich in der Anfangszeit kam ein Bekannter und sagte, ich habe hier so ein Kunstdruck, so ein Gemälde, irgendwas bisschen surreal angedeutet ist. Und dann kannst du mir das in Öl malen. Und ich dachte, klar, das geht. Ich habe die Ölfarben da, ich hatte ja in der Werkstatt, war ja alles vorhanden. Es war eine alte Schriftmalerei. Da waren die ganzen Ölfarben da, alles. Da habe ich angefangen, da so ein Bild.
Und das war eine städtische Einrichtung, oder warst du da schon selbstständig?
Das war privat. Eigentlich hätte ich noch ein paar Leute einstellen können, aber ach, ich wollte in dieser gruseligen Werkstatt, die war ziemlich runter, da regnet das rein, hätte ich gerne einstellen können. Naja, und da habe ich das Bild dem gemalt und dachte ich, hey, das kannst du doch alles selber machen. Fängst du einfach mal an. Und da habe ich angefangen, meine ersten surrealen Bilder zu malen. Für heutige Begriffe manchmal ein bisschen naiv noch, aber es fing schon eigentlich an, dieser Surrealismus reinzuspielen. Und das hat sich dann, Staffelei stand ja auch in der Werkstatt, also hatte ich da auf der Staffelei meine ersten Bilder gemalt und ja, auch zu DDR-Zeiten schon mal ein paar Ausstellungen gemacht mit meinen Bildern. Das lief alles nebenbei, neben der Arbeit. Da wurden Schilder geschrieben, da nebenan wurde ein Bild gemalt. Ja, das Ding hing bis zur Miniaturmalerei, habe ich hier ein paar Sachen dran. Also wirklich sehr viel dran.
Ja, jetzt gucken wir mal nach dem Bus.
Wurde dann in einer Ausstellung in der Innenstadt in Weimar, hatte ich Bilder ausgestellt, die waren ein bisschen politisch, ein bisschen kritisch. Hubschrauber über Weimar, wer aus Weimar ist, der kennt das noch. Diese Hubschrauber, die kurz übers Dach flogen, irgendwo haben sie in Weimar West, glaube ich, meine Antenne abgeflogen.
Ja, genau.
Und das wollte ich unbedingt in unser Bild mit einbringen. Und habe ich auch irgendwie so einigermaßen hingekriegt. Und das wurde dann aus dem Schaufenster verboten. Darf nicht ausgestellt werden. Das waren ein paar komische Sachen. Sogar 89 und dann auch viele politische Themen verarbeitet in meinen Bildern. Und da hatten sie mir noch 89 zu 90 wollte ich in Erfurt eine Ausstellung machen. Und da haben sie gesagt, das ist zu kritisch für DDR-Verhältnisse. Wird nicht angenommen, wird nicht ausgestellt. Und das ging aber mit meiner Malerei trotzdem weiter. Ich habe es trotzdem gemacht, habe es eingestapelt. Und dann nach der Wende kam die erste Ausstellung auch am Westen. Da passiert es halt, dass die eine Galerie, war ein Rathaus, die haben gesagt, wenn du nicht mit dem Farbkatalog kommst, dann brauchst du ja gar nicht ausstellen. Da habe ich meinen ersten Farbkatalog für richtig teuer Geld drucken lassen. Ich konnte mir alles nicht leisten. Da habe ich ein paar Fotos in Schwarz-Weiß machen lassen. Kann ich ja mal jemand anfangen, der möchte. Ja, da ging das so weiter. Inzwischen habe ich über 60 Ausstellungen, 65 Ausstellungen, also teilweise weltweit. Portugal hatte ich mal mit ausgestellt, gemeinsam, also mit mehreren Künstlern zusammen, bis Italien ausgestellt und Polen ausgestellt oder da und da. Also das, aber jetzt mit der ganzen Corona-Sache ist alles so ein bisschen bergunter gegangen mit Galerien und Ausstellungen. Dadurch trete ich im Moment da nicht so gut damit, Ausstellungen.
Ja, Norbert, hier gibt es ja auch diesen Farbkatalog,
genau. Okay,
der ist auch zu erwerben. Was mir da so ins Auge sprang, als ich den durchgeblättert habe, da ist so viel altmeisterliche Kunst auch, klingt da an. Also hier sieht man den Turmbau von Babel unter anderem, gell? Gleich zweimal. Gell? Also viele versteckte, auch durchaus symbolische Dinge, die also auf jeden Fall so gegenständlich sind, dass sie zum Denken anregen. Gell? Also ich freue mich immer, wenn man auch von einem Bild oder von einer Struktur irgendwo auch sich ein paar Gedanken machen kann. Und das ist bei dir also ganz, ganz offenkundig so. Zu diesem Zweig des Streampunks kommen wir vielleicht nachher nochmal im Zusammenhang mit Weg und Blutig. Wir wollen erst nochmal vielleicht Ute hören. Du bist ja nun wieder völlig anders. Also um es nochmal zu sagen, der Daniel Fuchs hat die... Der Daniel Fuchs hat die filigranen Holzarbeiten gemacht. Der Robert Lades, also bemalte Geigenkästen, bemalte Schneiderpuppen, aber eben auch ein Triptych oder ein Tafelbild gleich unten im Eingang. Ja, wo bist du hingeraten mit deinen Gedanken und deinen Arbeiten?
Ja, das fing bei mir schon relativ bald an. Da war das gewesen in den 70er Jahren, Anfang der 70er Jahre, habe ich schon zu Hause gemalt. Ja. Mein Vater war hat Geige gespielt, meine Mutter Klavier, da kam wahrscheinlich das irgendwie schon in die Wiege gelegt. Weiß ich nicht. Und irgendwann habe ich dann die Gedanken gehabt, als Jungspund, nimmst du doch einfach mal deine Arbeiten, rollst sie zusammen und rennst nach Leipzig zur, na, wie heißt das da, Ausbildungsstätte da irgendwas. Ja, Hochschule, genau. Ich gehe da hin, sage, ich hätte gerne mal jemanden gesprochen. Und dann kam noch einer an,
Professor Dingsbums Orgel und sagte, ja, das sieht alles gut aus, wirklich gut aus, aber es ist nicht für uns so richtig geschaffen. Ich sollte nach Heiligendamm Industriedesign.
Ja.
Ich sage, nach Heiligendamm, nee, da gehst du nicht hin. Da hatte ich, glaube ich, schon meine Frau kennengelernt und da war es eh tabu. Ja. Ja, dann ist ein bisschen eingeschlafen. Aber ich habe immer noch ein bisschen was gemacht und dann war ich selbstständig 82, 83 und da habe ich ihn kennengelernt.
Selbstständig als Polstermeister. Also das ist dein Handwerk.
Das ist mein Handwerk. Ich komme aus dem Beruf.
Ja.
Und hat er jemanden gebraucht, der meinen Firmenschritt macht. Hat sich angeboten, wie ich zu ihm gekommen bin, weiß ich auch wieder nicht. Wie bei dir, das ist eigentlich komisch bei uns. Ganz gleich. Und hat dann einen Meisterbrief gemacht und mein Firmenschild. Und dadurch sind wir immer in Kontakt gewesen. Ich war dann 20 Jahre in Augsburg. Zwischenzeitlich war ich immer hier gewesen. Und da hatte er mal eine Ausstellung am Graben unten. Gell? Und dann hat es immer so ergeben, dass wir noch irgendwie Kontakt hatten. Und der Stadttreff, was ich sowieso war, weil er ein Dorf ist. Und da hat er sich jetzt Luft. Das Schlimmste war ja gewesen, als im Januar wir verabredet waren hier, gell, und dann sagte er, er liegt im Krankenhaus und hat sich die Achsen gebrochen.
Das ist nicht überwunden, wo man hier sich aus.
Nein, aber das war für mich ein Schock, weil ich dachte, ja. Er kommt nicht, er kann nicht.
Ja.
Ja? Ja. Aber er hat es. Ja. Und seitdem war es gewesen, dann habe ich dann in Augsburg meine ersten Arbeiten im Prinzip in der Küche gemacht. Beziehungsweise im Wohnzimmer und das hat natürlich dementsprechend ausgegeben.
Und du bist vom Polstern dann aber nicht weggekommen. Du polsterst ja Kunst.
Ja, ja. Polsterkunst.
Okay, also,
ich kenne keinen anderen Kunstpolster. Verlogisch.
Ja.
Ja. Und da das eine sehr seltsame, seltene Geschichte ist, habe ich das auch 2009. Ich habe einen Notar, guten Freund, da habe ich zu ihm gesagt, am 2002. Am 9.12.2009 um 9 machst du mir das Urheberrecht fertig. Da trinkt man Sekt.
Als einziger Kunstpolsterer ja. Deutschlands.
Die Arbeit ist einzigartig. Nicht
mehr. Ja. Ja, das ist schon gut.
Ja. Ja. Ich kann da meine Ideen verwirklichen und kann mich ausleben.
Ja. Ja, also, unterschiedlichste Handschriften, die man hier sehen kann. Vielleicht das als Info noch. Udo Kranz hat also eine rote Mappe, die liegt da aus, da kann man also seine ausgestellten Werke auch nochmal durchblättern.
Und wenn jemand Fragen hat, man kann reden drüber.
Ja, es gibt also immer das Angebot, also auch kontaktiert zu werden, also das kann über...
Wenn jemand Interesse hat an den beiden und mir auf meiner Webseite, kann man das alles erfahren.
Also
die Kontakte.
Es könnte ja sein, einer möchte gerne ein gepolstertes Kunstwerk. Das kriegt er im Moment, glaube ich, nur hier im Baumbachhaus in Kannichfeld. Das ist wahrscheinlich so.
Nicht nur hier, weltweit.
Weltweit sogar. Also, das wollen wir dann einfach jetzt mal herausstellen.
Genau, weltweit.
Für Saale TV. Das muss in die Welt gebracht werden, diese Botschaft.
Ja, und warte, wir haben jetzt erstmal... Wenn ich dazu sagen möchte, warte, weil er für mich ein riesengroßer Künstler ist. Er hat sogar in China, wo war das gewesen, ausgestellt?
In Shanghai, Chongqing.
Also der Mann ist eine Hausnummer. Da bin ich ein ganz kleiner Wurm. So ehrlich muss ich sein. Ist so.
Dankeschön.
Ranking wollen wir nicht machen, weil ja
auch obwohl ich ihn gar nicht kenne, verstehst du?
Jeder Besucher hat ja seine
Art. Ja, aber das musste ich erwähnen, weil wirklich, da musst du Respekt
zeigen. Ja. Ich denke, damit das alles nicht zu trocken wird,
ja, ein bisschen schon
noch mal. Vielleicht den Genuss, nochmal den Duo.
Und was ich noch dazu sagen muss, ihn hier kenne ich vom Theater, vor 50 Jahren. Der sitzt in der Rauschebad, kenne ich auch vom Theater, vor 50 Jahren. Jetzt hat es wieder mal geschlossen alles.
Ja,
so, jetzt machen wir ein bisschen
Musik. Ja, wir haben das ein bisschen geändert. Ich spiele jetzt mal ein Lied für euch vier. Ich habe ja früher Kindermusik gemacht. Und eins meiner Lieblingslieder war das Lied vom Schokoladen-Nikolaus, der im Bäckerladen steht und der nie verkauft wird. Und immer seinen Geburtstag feiert.
Im Bäckerladen findet eine Party statt, weil der Schokoladen-Nikolaus Geburtstag hat.
er steht schon seit drei Jahren, er hat Zweifel gedacht. Es will ihn keiner kaufen, doch das ist ihm egal. Die Stimmung ist toll, jeder tanzt so gut er kann. Die Kaffeemaschine gibt den Rhythmus an. Und die Brote tanzen einer Polonaise durch den Raum. Und der Apfelkuchen träumt von einem Apfelbaum. Der Ladentheke tanzt im Osterhase Rock'n'Roll. Und der Nikolaus schmiegt sich den Baum mit Sahne voll. Ein Windbeutel frisst auf einer Schreck der Wasser vor. Und die Nazi-Bahn-Schweine, die singen es vor. Ein Berliner Kind rutscht einen Schokokuss und verliert dabei vor Eifer seinen Zuckerguss. Eine Apfeltasche ist schon völlig ausgedrückt, weil sie eine Weinbrandbohne nach der anderen kippt. Die Stimmtagerle machen eine Torte geschlacht, als der Bäcker seine Bäckerladentür aufmacht. Auf einmal ist der ganze Partyspuk vorbei und der Bäcker ruft natürlich Weinerei. Bäckerladen sieht wie ein Schlachtfeld aus. Der Nikolaus, der krabbelt aus der Sahne raus und ruft in einem Jahr, da geht es wieder los. Mein vierten Geburtstag, den feiern wir wieder ganz groß.
Wir machen eine zweite Runde.
etwas schwatzen, weil ich nämlich gerne mal meine Vorbereitung auf diese Vernissage
nun doch mal offenlegen will. Ich habe vorhin 16:30 mal die KI befragt, bitte kurzen Bericht über Udo Kranz und Norbert Gladitz. Und da ist jetzt tatsächlich von der KI hat voll gemacht, man glaubt das ja nicht. Udo Kranz und Norbert Gladitz sind zwei in Weimar ansässige Künstler und Handwerksmeister, die häufig gemeinsam ausstellen und die Grenzen zwischen traditionellem Handwerk und bildender Kunst fließend gestalten. Udo Kranz ist von Beruf Polstermeister, alles die KI, alles vorhin halt schon, der sein Handwerk zur Kunstform weiterentwickelt hat. Schwerpunkt, er kreiert hochwertige Kunstobjekte aus edlen Möbelstoffen und Leder. Seine Arbeiten vereinen handwerkliche Präzision mit kreativem Design und münden oft in abstrakten oder skulpturalen Formen. Stil, seine Objekte auf seiner Webseite zeichnen sich durch die Haptik und Struktur der verwendeten Textilien aus. Norbert Gladitz ist ein vielseitiger Künstler, Grafikdesigner und Schriftmalermeister. Das stimmt also, was du erzählt hast. Werdegang nach einer Lehre als Gebrauchswerber und Schriftmaler eröffnete er 1982 seinen eigenen Betrieb in Weimar. Seit 1986 ist er vor allem für seine surrealistische Malerei bekannt. Schwerpunkt sein Portfolio umfasst Malerei, Grafik, Skulpturen und Kalligrafie. Zudem ist er als Restaurator tätig und betreibt die Galerie Escalier in Weimar. Stil, seine Werke zeigen oft surreale Visionen und Zeiterscheinungen, die teilweise über klassische Bildrahmen hinausgehen. Details dazu finden sich auf seiner offiziellen Webseite. Gemeinsame Projekte, hört, hört, die beiden Künstler präsentieren ihre Werke regelmäßig in Gemeinschaftsausstellungen, wie etwa in der Schau Dreimal Kunst im Barmbach. Schreiben Sie auch gleich. Ne? Also, das also vorhin halt so. Nein, KI. Ich habe dummerweise nur die beiden Weimar. Ich hätte nicht gedacht, dass die KI euch drei zusammenbringt. Das könnte jetzt mal noch einmal probieren. Kurzer Bericht bitte über euch drei. Da bist du dann auch noch mit hier drin. Und unsere Veranstaltung hier ist also der KI bekannt. Wo führt das hin? Wenn ich also demnächst als Moderator mir im Vorfeld das einfach von der KI dann ausdrucken lassen. Wo führt das in der Kunst hin? Ich meine, KI wird nichts polstern. Ist da fein raus. Und die Holzarbeiten, die du machst, gell?
Diese gehen auch nicht von der
KI. Kann ich KI. Du bist gefährdet,
Irgendjemand hat mich bei Wikipedia mit reingestellt. Keine Ahnung, wer das war.
Ach, das brauchst du gar nicht selber. Also ich habe gedacht, Mensch, warum
Gladys? Ich gucke bei Wikipedia, gucke ich nach meinem Namen, Gladys. Da gibt es einen Gladys Albert, der war 1830 und so ein alter Sozialdemokrat. Dann gibt es einen Michael Gladys, das ist ein Schauspieler, der hat schon in Terminator mitgespielt und alles Mögliche. Und dann stehe ich da drunter.
Wow!
Die anderen beiden stehen noch nicht. Etwa nicht im
Beginn.
Lässt sich regeln. Ich glaube aber, auch Wikipedia wird auch zunehmend nicht mehr das entscheidende Informationsinstrument sein.
Das kann man schon, muss man aber nicht.
Das wird alles aus Kalifornien jetzt generiert, was wir da erleben.
Die Leute können dort was reinstellen. Das wird manchmal überprüft, manchmal wird es nicht überprüft. Da gibt es schon viele Querelen dann.
Ja, wir können leider die Frage KI und wofür das in der Kunst hängt, das können wir hier nicht klären. Wir können aber die Frage, wenn ich das mal aufgegriffen habe, ich sage das schon jetzt in so einer vollendeten, was ist das für was wir unbedingt natürlich jetzt mal noch, bevor wir uns dann ganz der Musik und der Kunst hingeben, noch klären müssen, ist ja, was hat das mit dem Steampunk auf sich und mit Black and Beauty? Und da möchte ich alle einziehen.
Ja, dann sage ich vielleicht noch mal kurz was drüber. Also ich habe in meinen Bildern, auch in den ganz alten, was man jetzt im Alpenkatalog sieht, ich habe schon viele mit Zahnrädern, Zahnräder gemalt und mit Zahnrädern irgendwelche Bilder gestaltet. Und irgendwo hat mich das begeistert mit den Zahnrädern, weil das irgendwie so eine, das Verzahnen, diese Entwicklung, das Bewegliche, auch gerade das 19. Jahrhundert mit seinen Mechanik, Dampfmaschinen, das hat mich schon begeistert. Und ich habe das dann auch in meine Malerei mit reingenommen. Ich hatte dann auch schon drüben in der einen Vitrine, da liegt so ein Helm, den hatte ich schon gebaut, also mit Brillengläsern, also Sonnenbrillengläsern. Das habe ich schon gebaut, da gab es noch gar keinen Steampunk. Ich habe einfach das nur aus Spaß gemacht. Und dann ist irgendwo so ein Modetrend geworden. Der kam, glaube ich, aus England hauptsächlich. Und dort ist teilweise in London normal, dass die Leute mit Melone rumlaufen, Gierock, und das ist ganz normal dort. Und bei uns ist nicht so was Ausgefallenes, da sieht man nicht so häufig. Ja. Ich war vorhin gerade an der Tankstelle. Was ist das?
Bist du mit der Fünf schon gekommen?
Ja. Und dann habe ich bei dem Modetheater Black and Beauty habe ich dort mit angefangen. Da haben wir mit Steampunk und verschiedenen Outfits laufen dort. Teilweise mal Show, mal das. Heute wollten wir eigentlich ein bisschen Show laufen, aber wenn das hier alles so...
Es wird sich auflockern nachher. Wir werden ja die Ausstellung des Anschauens, gell, und da ist da sicherlich eine Menge möglich. Jetzt mal durch die Reihen wird schwierig eigentlich. Gut, okay. Ja, also eigentlich so, es geht aus von der Mechanik, von so einer gewissen Hochachtung vor dieser Technik des 19. Jahrhunderts, wo man doch nachvollziehen kann, wie was funktioniert und wie was ineinander gleitet.
Auch solche Filme wie Jules Verne, 10.000 Meilen, ja, kennt ja jeder. Ja, ja. Da waren ja auch solche Elemente.
Ja, also vielleicht doch mal, also ich stehe mal auf, vielleicht könnt ihr doch mal für die Kleinen, die dort fortsetzen, dass sie doch mal eine kleine Schuhe.
Jetzt müssen wir
runter. Und lass es auf der kleinsten Bühne.
Ich glaube doch mal, wir machen hier mal Platz. Udo,
also, wir müssen nur noch mal den Norbert Danke sagen, dass wir heute hier dabei sein können. Wir sind ja sonst eigentlich noch mehr Models, ne? Wir sind 19 Models und der Norbert ist hier unser einziger Mann und er hat uns eigentlich auf die Richtung gebracht, Steampunk. Wir machen ja noch andere Stilarten. Und heute sind wir hier eingeladen bei Ihnen. Danke Norbert, dass wir dabei sein können.
Ich danke euch, dass ihr
dabei seid. Wir danken
Mach
das
durch ihre Reihen, wenn sie das mögen. Wir gehen dann einfach an die Tankstelle, mein lieber Norbert.
Was gibt es da so für Möglichkeiten, sich zu zeigen? Also das ist so bei Fußball. Was sind so eure was auch so Aufmerksamkeit, Alexandra, ihr wisst das. Gnadenlos schick. Das ist heute auch ein anderes Spiel. Es ist auch so dieses, die Aufmerksamkeit einfach durch die Anwesenheit und
Ja, also,
ich denke,
wir haben vielleicht insgesamt
geredet. Wir könnten ja das so machen: die Musik spielt weiter und wir können uns ein bisschen auf den Raum verteilen.
Ganz genau. Und die Künstler sind da und können befragt werden. Und es gibt noch ein Dankeschön an die drei Künstler, wird mir gerade signalisiert. Das ist nun ein Geschenk, das also alle bekommen, die bei uns in Erscheinung treten und uns erfreuen. Wir sind nämlich ein Weinort geworden, ein Winzerort, vor 4-5 Jahren. Es gibt eine kleine Flasche Kranichfelder Wein, natürlich euren nach Athen getragen. Schöne Grüße an die Weinregion. Ja, also, danke erst nochmal und wir werden uns das alles da.